Wir legen los, komm, auf geht's.
Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.
Der Michael ist ja kein großer Freund von irgendwelchen Rückholaktionen beim BVB. Wir kennen uns ja schon ein paar Tage und das haben wir ja schon mal häufiger besprochen und waren bisher bei der Erkenntnis, glaube ich, dass das bei Mats Hummels ganz sinnvoll war und gut geklappt hat, aber dass es ansonsten eher nicht so funktioniert hat mit diesen Rückholaktionen, ne?
Ja, war überschaubar, der Erfolg.
Ne? Naja, Götze ging gar nicht. So, Kagawa war auch nichts. Warte mal, Sahin ist auch nochmal zurückgekommen. Das hat weder als Spieler noch als Trainer funktioniert. Ja. Ach, da gab es da so ein paar Geschichten. Und, ja. und so ein gewisser Herr Sancho war ja sogar auch nochmal für eine überschaubare Zeit zurück beim BVB. Aber offenbar ist das schon wieder komplett in Vergessenheit geraten, weil auf einmal ist der schon wieder ein Thema beim BVB. Und ich stelle mir die Frage, warum eigentlich?
Ja, weißt du was? Genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich sag mal, weißt du, man hat ja so eine Erinnerung, ne? Ich dachte mal, Sancho, da war ich da nicht froh, dass sie den da noch für viel Geld verkauft hatten damals überhaupt, ne? Der war ja auch so, wie soll ich sagen, in seinem Gesamtverhalten ja, auch sehr unzuverlässig, ja, ne? Man kam ja immer zu spät und so.
Der
auch
dieses Steak und so weiter.
Ja, also ich habe nicht so gute Erinnerungen. Deswegen habe ich auch einiges schon, sagen wir mal, gestrichen in meinem Hirn, glaube ich. Aber das ist natürlich, ich sag dir, mega Thema hier auch gerade hier bei unseren ganzen Kommentatoren. Also da haben wir jetzt mal Plus und Minus. Ich mal kurz ein paar Zitate. Ja. Also Mario Di Luca, heißer Scheiß, falls Sancho zurückkehrt, der Junge braucht nur Vertrauen und dann explodiert er. Wie er das erste Tor gegen Lille vorbereitete, einfach Weltklasse. Che Guevara, Sancho ist back in town. Hier meine Prognose, Sancho wird unser Maradona, war damals in Barcelona auch als Flop und als aufs Abstellgleis gestellt. Dann in Neapel Anerkennung bekommen und den besten Fußball seines Lebens gespielt. Sancho braucht nur eine vertraute Umgebung und Anerkennung, um seine alte Stärke wieder zu bekommen. Ich gehe noch weiter in meiner Prognose und prophezeie, dass uns Sancho nächstes Jahr zum Titel führen wird. Naja, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Dann noch Jan Lange. Bin ein großer Fan von der Idee Sancho. Seine Kreativität und Unberechenbarkeit würde uns richtig gut zu Gesicht stehen. Wenn er bereit ist, auf Gehalt zu verzichten, sehe ich kaum Gründe, es nicht zu probieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fände es total geil, wenn er zurückkehrt. Und dann noch Porto-Affe. Der ist ja genau das Gegenteil. Super Folge letzte Woche, danke euch Masterminds und das Dortmund-Spiel war ja auch gut und jetzt ernsthaft wieder über einen Sancho nachzudenken, sorry, dann kann man auch Lothar Sippel wieder zurückholen, ihr versteht schon meine Ironie.
Liebe Leute, also jetzt wird's ja persönlich, oder?
Ja, aber war ja auch ironisch gemeint. Ne?
Vor allen Dingen, wenn man einem Michael Schulz den Namen Lothar Sippel vor die Füße wirft.
Wieso?
Nix. Ich hab nur so irgendwie in Erinnerung, dass du an den Späßen, die man da getrieben hat mit Lothar Sippel, nicht immer ganz unbeteiligt gewesen sein sollst.
Ich? Ja. Ja, gut. Ja, nee, auch eigentlich kommt mir ganz gut. Also ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Ich werde nie vergessen, ehrlich. Es gibt ja Dinge, ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr an alle meine 7 Tore erinnern, aber was ich nie vergessen werde, war, als Matthias Sammer schlecht gelaunt, ich weiß nicht warum, den armen Lothar sowas von dem Training umgetreten hat, ey, so aus Frust irgendwie. Boah, und irgendwie die ganze Mannschaft machte dann irgendwie so, weißt du? Ja, also, ja. Das sind so Momente, ja, die vergisst man nicht, komischerweise. Ja, also, was soll ich sagen?
Sowas nennt man im Übrigen Mobbing.
Ja, genau, ja. Sowas. Ja, nein, also da, nein, Lothar ist ein netter Kerl, um Gottes Willen. Ja, ja, aber bleiben wir bei Sancho. Was interessiert im Moment Lothar oder ich? Interessiert auch nicht. Also ja, Sancho weiß ich nicht. Also ganz ehrlich,
Nein, ich auch nicht. Ich habe auch keinen Schimmer. Aber dieser Aspekt. Oh, jetzt hast du mir jetzt. Wer war das mit dem Che Guevara? Mit der Geschichte mit Diego Armando Maradona?
Ja, genau.
Beim FC Barcelona gefloppt und dann doch noch bei Napoli zum Vorfelden geworden. Gut, da hat er irgendwann auch mal auf Menschen geschossen, glaube ich. Ne?
Ja, gut, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Nein, aber ich meine, Sancho. Pass auf, ich habe ihn jetzt nicht beobachtet, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, er hat ja jetzt nur da in In der Premier League jetzt ja auch nicht eine super Performance hingelegt.
Nee,
Jetzt
gar
im letzten Jahr
nicht.
wohl ein bisschen besser, ne? Aber bis auf keine Ahnung. Also ich habe bei solchen Typen, ich meine, der mag, das ist auch ein paar Jahre her, der mag sich ein bisschen entwickelt haben, aber bei so Typen ist immer die Gefahr,
Ja.
mal abgesehen von der sportlichen Leistung, dass der dir so ein bisschen die Truppe wieder in
Also
Unruhe
die
bringt, ja?
Tage.
Und gerade bei Kovac, ne?
Die Tage hat noch einer mal wieder zusammengezählt und zusammengerechnet, was denn dieses Missverständnis Niklas Süle gekostet hat. Meine Herrschaften, ey, überleg mal, was der, also der ist ja ablösefrei gekommen, hat dann sicherlich ein sehr ordentliches Handgeld bekommen, war der Topverdiener bei Borussia Dortmund, 4 Jahre lang und das summierte sich irgendwann auf 60 Millionen. Ja, so ein Sancho, wenn du den, also dem muss ja, also der muss ja wirklich so. Gut, Süle kam von den Bayern, aber der Sancho, der muss ja wirklich so am Boden sein, dass er wohl offenbar auch in England maximal für einen Abstiegskandidaten oder für einen Aufsteiger interessant würde, dann eigentlich da immer noch einen Mörderfund verdienen würde. Und dann müsste er ja beim BVB wirklich gewaltige Abstriche machen. Aber vielleicht ist es so. Vielleicht gibt es dieses eine unfassbare Beispiel der Wiederauferstehung. Wir würden uns das alle wünschen und wir würden es dann ja auch gemeinsam mit euch allen abfeiern. Das Problem ist nur, dass die Skepsis relativ groß ist, auch angesichts der Erfahrung, die Borussia Dortmund mit diesen Rückholaktionen bisher gemacht hat. Und ich würde behaupten, die sind überwiegend eigentlich nicht gut.
Ja, so ist es. Und vor allen Dingen, es kommt ja auch noch dazu. Ich meine, die Kehl und Ricken kriegen das ja auch mit, dass sie so in der Kritik stehen, so ein bisschen hier und da, ne? Oh, puh, das ist natürlich.
Hör mal,
Was lachst du jetzt? Das.
hast du aber Kreide gefressen, ein bisschen hier und da. Ja, also es wurde
Ja,
schon wieder
gut,
darüber
aber ich
spekuliert,
meine.
dass sich der Kovac mit dem Kröschel getroffen hat und hat der gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ihr habt ja aber irgendwie in der Schule nicht richtig aufgepasst. Wenn ich eingeladen bin bei Eintracht Frankfurt und irgendwo springt dann auch noch der Kröschel rum, dann heißt es sofort wieder, Kovac trifft sich informell und konspirativ mit dem Kröschel, damit sie zumindest den Kehl absägen in Dortmund, ne?
Ja, gut. Hast du das gesehen, seine Antwort? Also
Ja,
ich
ja.
fand das schon.
Ja.
Ja, gut, also dann darfst du dich ja mit gar keinem mehr treffen. Also das ist ja, ne? Wobei gerade Krösche, ne? Also ich zum Beispiel hier zum Thema Transfers und so weiter, schrieb auch Jan Lange, ne? Im Nachhinein meckern ist sehr viel einfacher, als es besser zu machen. Ne? Hat Zorc nur
Naja,
Volltreffer genannt? Nein.
nein,
Auch
gar
der
nicht.
hochgelobte Krösche lag mit dem Kader für diese Saison gewaltig falsch, ja?
Ja.
Also. Ja, die beiden sind immer noch, da wird immer auf den rumgehauen. Wir haben jetzt schon oft drüber gesprochen, es gibt keine Wahrheit. Ne? Also guck dir Leverkusen an, weißt du, die hatten jetzt einmal, du brauchst auch Glück, da muss alles passen, aber das kannst du, das sind Menschen, das kannst du nicht
Nein,
vorhersagen.
nein,
Ne?
nein,
Und
nein.
deswegen, also ich kriege natürlich auch mal Kritik, Lars Gottschalk, ein bisschen Schönrednerei vom Lang, ne? Durchschnittliche Einkäufe der letzten 2 Jahre, ne? Cuoto, Silva, Joe Bellingham, Ricken und Kehl sind dafür verantwortlich. Ne? Mit dem Geld hätte man auch bessere Spieler kaufen können. Ja, das weiß ich eben nicht. Ich glaube eben, wir haben das ja mehrfach besprochen, dass das nicht mehr so einfach ist heute in der Entwicklung. Ne? Und auch Lieblings, ich würde mir wünschen, dass Kehl und Ricken gehen. Das wurde lange Zeit alles schön geredet. Ja, Leute, wie gesagt, es gibt da keine Wahrheit. Ne? Da hat jeder seine Meinung. Das wird sich auch nicht ändern, aber beim Thema Sancho gibt es natürlich eben auch Fakten, mal abgesehen von der Meinung. Ne? Und die Fakten, ne, die sind nicht alle positiv. Ja? Und das ist
Nee, nee,
ein
auch bei.
großes Restrisiko.
Ja.
Und ich sag mal so hier, wenn der jetzt wirklich auf tierisch viel Kohle verzichten würde, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, weil dann wird es ja schon eng mit diesen goldenen Steaks da, die er essen will.
Ach komm, ach, echt.
Nein, also
Ja,
ob der wirklich.
das meinst du, die sind bei, also statt bei 20, bei 5 Millionen im Jahr nicht mehr drin?
Ja gut, aber der Goldpreis ist ja unheimlich gestiegen
Der ist
seit
aber auch wieder
damals.
gefallen, seitdem Trump sich da
Ja? Ah gut,
im
ja.
Iran da eingemischt hat. Der ist aber wieder gefallen. Also er ist
Na
weg
gut.
vom Rekordhoch. Also ich stelle mir ja eher die Frage, ist der Junge fit? Ja, wir hatten ja das Problem, als er dann zurückgekommen ist für dieses halbe Jahr, dann brauchte der ja erstmal gefühlt 3 Viertel der Zeit des halben Jahres, um wieder einigermaßen so fit zu werden, dass man ihn überhaupt in ein Bundesligaspiel bringen kann. Ja, gut, dann hat er ein, zwei helle Momente dabei gehabt, aber braucht es dann wieder ein halbes Jahr, um den überhaupt oder länger, um den überhaupt in die Spur zu bringen? Ja, oder kann der von Anfang an funktionieren? Aber auch das, hast du recht, werden wir nicht die Frage werden wir
Nein,
nicht
nein,
beantworten
nein,
können.
nein,
Das werden wir einfach
nein.
nicht
Und nochmal,
beantworten
also
können.
dafür habe ich ihn auch, um jetzt auch eine richtige Meinung zu haben, pass auf, ich habe ihn nicht beobachtet, ich weiß nicht, wie er drauf ist, ich weiß nicht, ob der in der Birne klarer geworden ist. Ich meine, da gibt es ja durchaus Entwicklungen. Ne? Siehe unser Freund Karim Adeyemi zum Beispiel. Ne? Der hat ja eine Entwicklung durchgemacht im letzten halben, Dreivierteljahr. Das ist, muss hochgradig anerkennenswert, muss ich ehrlich sagen. Ne? Findest du nicht?
Spielt der Hallo? Aktuell?
Ja gut, das war ja durch seine eine Geschichte, ist er ja ein bisschen rausgeraten, aber ich rede da von dem, was ich ja Brandt immer vorwerfe, dass er eben ja. sich geweigert hat, defensiv zu arbeiten. Und wie der drauf geht momentan, ja, defensiv mitarbeitet, wie der in die Dribblings geht, jetzt hat er ein Tor geschossen, hat super mit vorbereitet. Also da ist wirklich eine richtige Entwicklung zu sehen. Ne? Und wie gesagt, das weiß ich halt bei Sancho nicht, ob sich das, ob der auf so einen Dreh gekommen ist, ja, ob er einen Trainer hatte, der ihm das zeigen kann. Ich weiß auch nicht, ob Kovac in der Lage ist oder ob der willens ist, ja, sich mit so einem auseinanderzusetzen.
Das ist eine ganz wichtige Differenzierung, Michael. Also Kovac muss willens sein, ja, mit so einem Typen dann muss er unter Umständen auch sein System für anpassen, ja, und muss willens sein, ihn wirklich in die Lage bringen zu wollen, ja, weil das echt, das sicher ist und Niko Kovac dazu in der Lage, also der beherrscht auch das, ich sag mal, Zuckerbrot und Peitsche. Ich glaube, der kann das eigentlich ganz gut, auch Spielern Mut zuzusprechen, sie zu fördern, sie zu fordern. Also das traue ich ihm zu, durchaus. Möglicherweise seht ihr es anders, dann diskutiert gerne mit. Aber normalerweise würde ich sagen, ja, könnte Kovac durchaus der Richtige sein. Ich weiß nicht, ob er so dieser väterliche Typ ist, aber nur väterlich alleine, insbesondere bei einem Jadon Sancho, wird ja nicht funktionieren. Aber nur Härte funktioniert bei dem eben auch nicht, wie man sieht.
Ja. Das muss man vorher besprechen. Ne? Die werden ja auch dann, wenn die überhaupt noch, schätze ich mal, ein Gespräch haben und dann hat man ja auch einen Eindruck, ne?
Ja.
Ob die klar sprechen. Ja gut, also ist natürlich, wie gesagt, überall Thema, ob der jetzt, also dass wir deswegen Meister werden, glaube ich nicht. Also jetzt nicht wegen Sancho. Aber gut. Ja gut, also was in den nächsten Wochen passiert. Es wird ja langsam ein bisschen ruhiger so, ne?
Muss man ja sagen. Ja. Der Frühling also kommt, die Krokusse blühen.
Ja.
Ja, und beim BVB wird es ein bisschen ruhiger. Zumal der BVB ja die Hausaufgaben macht. Du hattest ja angekündigt, pass mal auf, hier, also jetzt müssen wir noch ein paar Spiele gewonnen werden, weil ansonsten wird es auch noch mal ein bisschen schwieriger unterwegs. Ja, bis zum Saisonende. Und wenn man die Spiele gewonnen hat, dann geht es so langsam wirklich in Richtung relativ sichere Champions League-Qualifikation.
Ja, ich hatte ja gesagt, gegen Augsburg und gegen HSV müssen wir unbedingt gewinnen, ja, damit wir da ganz ruhig ich glaube, da kommen drei Spiele am Stück, so harte Dinger aufeinander, ja, gegen Mitkonkurrenten, damit wir da ein bisschen in Ruhe vorgehen können und auch mal eins verlieren können. Und ja, das Augsburg-Spiel, das war wirklich, 1A, ne? Muss ich ehrlich sagen. 2-0. Locker gespielt und also auch die Begeisterung, muss ich sagen. Also ich brauche eigentlich gar nicht viel selber reden hier. Ich zitiere mal ein bisschen, ja. Alle waren zufrieden. Hier Slevin Kalevera schreibt, heute seit 13 Jahren das erste Mal wieder im Stadion, war zum Bodensee gezogen, ist jetzt wieder zurück. Und dann spielt der BVB das beste Spiel der Saison. Super zufrieden. Hätte auch höher ausgehen können, nicht zugelassen, sehr viele gute Chancen herausgespielt. Und jetzt freut mich vor allem für Luca. Richtig ehrlicher und emotionaler Jubel von dem Jungen. Nur der BVB. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also, das wäre auch von mir jetzt ein Thema gewesen. Der Jubel von diesem, von dem Luca. Wir haben ja hier schon alles Mögliche gesehen. Ne? Da machen sie ja Saltos und was weiß ich und springen da auf die Dinger. Also, so herzerfrischend, ja, wie der sich gefreut hat nach dem Tor, muss ich ehrlich sagen, so normal, weißt du, einfach, das hast du gesehen, da ist die ganze Freude, der strahlt, der hat sich da mit seinen Jungs umarmt und so, ne, das fand ich wirklich klasse, ne, also das muss ich sagen, das war ganz, ganz toll. So, dann schrieb noch Jan Lange übrigens, Kovac, ich verstehe nicht, warum er so schlecht bei den Fans wegkommt, wir müssen ihn loben, brutal schwierige Phase der Saison mit dem Aus in der Champions League, Niederlage gegen Bayern und einem trügerischen Vorsprung. Ohne viel Gerede macht er seinen Job im Hintergrund, kritisiert zu Recht gegen Köln und bringt diese Mannschaft zu sofort wieder zur Arbeit auf dem Platz. Diese Leistung in Augsburg war alles andere als selbstverständlich. Da bin ich ganz seiner Meinung. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das echt ganz schwere mentale Aufgabe ist. So, und dann schreibt er mit 58 Punkten nach 26 Spieltagen, spielst du im Normalfall um die Meisterschaft mit. Ärgerlich, dass die Bayern dieses Jahr so marschieren. Ja, gut. Und als er das schrieb jetzt, habe ich nochmal ein bisschen recherchiert. Ne? 58 Punkte. Mhm. Letzte Saison hatten wir 57 Punkte.
Ja.
Aber du, nach dem 34. Spieltag.
Ich weiß.
Ach, weißt du, bist du auch schon hintergekommen? Also wir sind jetzt so einen Punkt besser nach dem 26. als letztes Jahr mit dem
37. Ja, deswegen machen wir uns um die Champions League Qualifikation auch keine Sorgen mehr.
Ja, wie gesagt, also jetzt gegen HSV wäre es nochmal gut. Ne? Also ich habe das nochmal ein bisschen so recherchiert, aber also das ist schon, 58 Punkte ist schon echt klasse. Also wenn man die letzten 15 Jahre zurück ist, da gab es 3-4 Saisons, da haben wir einmal 57, wie letztes Jahr, dann 17, 18, 55 Punkte, 14, 15, 46 Punkte. Nach 34 Spielen. Ja. Und da sind wir schon mit 58 Punkten, liegt schon gut. Und dann habe ich noch eine Idee gehabt. Ich sollte ja irgendwie was, irgendeine Statistik rauskramen, damit wir vielleicht noch Meister werden. Habe ich aber nicht gefunden. Aber trotzdem was. Aber ich habe noch was anderes mir überlegt. Ne? Ich habe mal geguckt, was jetzt unter Kovac so passiert ist, weil Kovac ist ja immer noch Thema, wird auch ja teilweise noch kritisiert. Ne? Also letztes Jahr, nach dem 26. Spieltag, ne, haben wir noch, da waren wir ja auf Platz, was weiß ich, 10 oder irgendwas, da haben wir bis zum Saisonende noch, also vom 26., nach dem 26. Spieltag bis zum Saisonende noch 22 Punkte geholt, ne? Und diese Saison bis zum 22. Spieltag, also das ist jetzt dann eine gesamte Saison, ja, ne? 58 Punkte, das macht also in der Gesamtheit, wenn man vom 26. bis zum 26., also eine Saison rechnet,
ja,
80 Punkte, 80. Wir haben nur einmal mehr geholt und das war übrigens 81 Punkte und zwar 11-12, als wir Meister geworden sind. Da hatten wir übrigens am 26. Spieltag auch nur einen Punkt mehr, nämlich 59. Ne? Also das ist,
also Saison, guck, ich wollte jetzt. Du sagst, also saisonübergreifend sind wir Meister.
Ja, leider nicht. Da ist Bayern, ich habe geguckt, die haben leider saisonübergreifend 87 Punkte. Aber trotzdem, ich will nur sagen, das ist, weil es geht auch ein bisschen um Kovac, ne? Also ja, da war der war ja, weiß nicht, 21, 22 Spieltag, kurz danach, also am 26. rechnen wir da mal bis heute. Wenn das eine Saison wäre, hätte er tatsächlich jetzt, ja, käme auf 80 Punkte.
Du kennst,
das ist überragend.
Du kennst meine Meinung. Also ich, natürlich muss man Trainerentscheidungen, wenn wir sagen, oh, guck mal, da hat er zu spät gewechselt oder warum und diese Aufstellung und warum hat er den gebracht. Das ist ja alles richtig. Aber grundsätzlich sind wir uns doch, glaube ich, einig, dass Niko Kovac jetzt nicht der größte Showmaker und Entertainer auf der Welt ist, aber ich halte ihn für einen wirklich hervorragenden Trainer. Punkt.
Absolut. Ich bin ganz bei dir.
Ja.
Ja, gut. Es wird immer wieder dann auch natürlich auch über die Art und Weise zu spielen. Ja, das Land ist kein super Fußball. Ja, kannst du das nachvollziehen? Ich nicht. Ich tue mir leid.
Ich kann das nachvollziehen. Ich störe mich daran, wenn es total langweilig ist. Dann denke ich mir auch, boah, was für ein Gewürge. Und muss das jetzt sein? Und wenn sie wieder wenn sie dann irgendwie trotz Überzahl es nicht hinkriegen und weil sie dann wieder zu großspurig unterwegs sind und das Fußballspielen einstellen und Punkte verschenken oder irgendwie mit Ach und Krach noch ein Spiel zu Ende bringen. Also ich wünschte mir schon mehr Professionalität und Souveränität immer mal wieder, ja, an bestimmten Stellen. Aber die Frage ist ja wirklich, und da bist du ja wieder beim Thema, ob du das mit dem Kader komplett in den Griff bekommst, also ob du das abstellen kannst oder ob das dann eben, ob das so hinnehmen muss.
Ja, natürlich. Du hast diese Spieler und mit denen musst du das Beste machen. Und ich glaube, dass er so ziemlich das Beste daraus macht.
Ja.
Also, ne, wenn man das so sieht. Ne?
Also wenn ich
aber wie gesagt, die Begeisterung ist ja wirklich hier, also nach dem Augsburg-Spiel, muss ich echt sagen, hier, ne, auch Jens Steinemann, Jubel, Trubel, Heiterkeit, was für ein schönes Spiel gegen Augsburg. Jetzt noch einen Podcast dazu, euren Podcast dazu. Und die Woche ist perfekt. Wer macht so Lachsmilies? Ja? Ja. So, dann hat er einen Tabellenrechner angeworfen. Wir wären mit einem Punkt vor Bayern Meister. Ey. Bitte Langer, mach uns das mit einer tollen Statistik passend. Ja. Macht weiter so.
Ja.
Darauf schreibt ja Langer, für Wichtiges würde ich erstmal auf einen anderen Rechner zurückgreifen, könnte einen Fehler haben. Ja, also das glaube ich auch, dass er einen Fehler hat. Ja, pass auf. das Thema ist durch.
Ne? Ja, und wenn ich mir jetzt mal, also wenn ich mir jetzt mal die potenzielle Aufstellung des BVB gegen den HSV angucke, so, und guck mal auf die Kicker-Aufstellung und schau mal auf die Dortmunder Reservebank, dann finde ich, dass genau die Richtigen da draußen sitzen. Ja, also mit Benze Baini, ja, wir sprachen so häufig über ihn in dieser Saison, mit Niklas Süle, dem Missverständnis, mit dem Brasilianer aus dem falschen Brasilien, mit Julian Brandt, mit Chukwuemeka, auch eine Enttäuschung, also der hat unglaubliche Anlagen, aber ist noch zu phlegmatisch, mit Özcan, das klingt so hart, aber Auslaufmodell, mit Herrn Sabitzer, mit dem ich nicht wirklich viel anfangen kann, grundsätzlich, auch wenn er lichte Momente hat, mit Fabio Silva, der unglaublich bemüht ist, aber Bemühung alleine reicht nicht. Was war das? Irgendwie The Limit is the Sky oder was auch immer da hinten irgendwie auf dem Rücken stehen als riesiges Tattoo. Aber, ja, aber er ist insgesamt auch noch sehr limitiert. Also ich denke, da hat sich natürlich jetzt schon etwas herauskristallisiert beim BVB. Ja, wir sind kurz vor Saisonende. Mit einer Truppe, die dann auch spielt. Und das sind auch genau die richtigen. Kobel, dann hier eben nicht einen Benze Baini oder nicht einen Süle dann zu bringen, sondern einen Reggiani, über den du gerade gesprochen hast. Der Junge, der das Tor gemacht hat. So, 18 Jahre, sein Vertrag verlängert. So, mit Anton, mit Schlotterbeck. So, Punkt aus. Ne? Dann Ryerson, Matcher, Bellingham, der sich entwickelt, Svensson. So, an denen geht dann auch kein Weg mehr vorbei. Adeyemi, Bayer, Girassi. Punkt, Ende, aus.
Ja.
So das, klingt mal nach einer Stammelf, die wir aber nie hatten über die gesamte Saison.
Ja gut, du musst ja ein bisschen wechseln. Ich meine, das ist ja das Gute jetzt in Anführungsstrichen, dass wir diese Champions League-Probleme nicht mehr haben und auch keinen Pokal. Ne? Jetzt können sie sich ein bisschen konzentrieren, aber jetzt gilt trotzdem geht es natürlich erstmal darum, tatsächlich, wie du richtig sagst, eigentlich so eine Stammtruppe jetzt zu formieren und vielleicht auch schon so ein bisschen auch an die Zukunft zu denken. Ne? Ich meine, wie gesagt, also gegen HSV sollten sie noch unbedingt gewinnen, aber Reggiani, Bellingham, Adeyemi, die haben da super performt gegen Augsburg, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also Benze Baini, Brandt und Girassi waren ja draußen und dafür die drei rein. Also Hut ab. Ne? Mhm. Also haben alle super performt. Bayer war auch wieder stark. Ne? Also das war ein richtig gutes Spiel. Ne? Ich meine, die haben ja Chancen ohne Ende gehabt. Die hätten ja normal mit den ganzen Lattenschüssen und was. Ja. Super Kombination. Überleg mal, da dieser Treffer da mit Bayer-Hacke, Sabitzer-Hacke und Adeyemi haut das Ding noch gegen die Latte. Da waren ja auch noch super Chancen dabei. Ne? Oder Bayer-Flughofball und so. Also das war wirklich ein geiles Spiel. Die hatten keine Chance, die Augsburger. Auch Laufleistung, 119 zu 114. Die sind 5 Kilometer mehr gelaufen. Ja. Zweikampfquote 62% für den BVB. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so eine Quote hatten, ehrlich gesagt. Das ist schon echt überragend. Ne? Also das war ein Spiel, was wirklich Lust auf mehr gemacht hat. Ne? Also da gab es eigentlich nichts zu meckern. Von Anfang an nicht, bis zum Ende auch nicht. Ging das flott durch. Und ich meine, die Augsburger, wir hatten es ja gesagt, haben wir so schlecht nicht performt die Wochen vorher. Ne? Also das war absolut okay. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Das müssen sie jetzt müssen sie sich nur nicht drauf ausruhen, sondern auch noch die nächsten Spiele auch noch so angehen, vor allem gegen HSV dann natürlich. Ne?
Das ist richtig. So, was müssen wir uns für Gedanken um das Thema HSV machen? Müssen wir uns Gedanken um den HSV machen?
Ja. Also wenn sie so spielen wie gegen Augsburg, bestimmt nicht, ne? Also der HSV hat jetzt in 2026 5 Auswärtsspiele gehabt. Das erste davon haben sie in Freiburg 2-1 verloren. Danach haben sie 2 Siege, 2 Unentschieden. Mal keine super Gegner, aber immerhin. Ne? In Wolfsburg gewonnen, in Heidenheim gewonnen, dann haben sie in Mainz unentschieden gespielt und gut, in St. Pauli ist ja fast zu Hause auch unentschieden, haben aber auch gegen Leipzig zum Beispiel zu Hause nur 1-2 verloren. Ja? Also die haben immer nur so ganz knappe Ergebnisse. Ich guck mal gerade drauf. Die höchste Niederlage war in den letzten Spielen 0-2 da haben sie gewonnen. Ja, aber das war die größte Unentschieden, also mit 2 Toren Unentschieden, sonst immer. Gegen HSV haben sie, HSV hat zu Hause gegen Bayern 2-2 gespielt, dürfen wir auch nicht vergessen. Also die sind schon auch willens, da durchaus mitzugehen. Die haben nur 37 Gegentore, siebtbeste Defensive. Dafür schießen sie auch vorne nicht so viele Tore. und haben jetzt 6 Punkte Vorsprung, ne, vorm Relegationsplatz, ne, plus Torverhältnis, also eigentlich 7 Punkte. Ja, das reicht natürlich nicht. Die werden sich schon noch am Riemen reißen. Ne? Aber das Gute ist, jetzt sind wir bei der Statistik. Du erinnerst dich gegen Augsburg, ne? Als die zu uns kamen letzte Woche, hatten die nach 12 Auswärtsspielen 10 Punkte und minus 10 Tore. Und der HSV hat nach 10 Auswärtsspielen auch 10 Punkte und minus 11 Tore. Also sind praktisch gleich. Also das ist eigentlich ein gutes Omen. Ne? Also es sind praktisch zwei ähnliche Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Ne? Also das könnte schon sein. Aber das Hinspiel war natürlich, du erinnerst dich dunkel, 1-0, Schukmumeka, 64. Und dann haben wir ja so ein scheiß Kopfballtor von diesem Königsdörfer gekriegt. Ja. In der 90 plus 7. Minute, ne? Unhaltbar gegen Schlotti. Ja. Tor, Abpfiff. Ne? Das war natürlich Kacke. Aber das werden die jetzt, das hast du natürlich nicht in den Köpfen. Also normalerweise musste das, also in der Verfassung jetzt, mit diesem Stress, mit dieser stressfreien Vorbereitung, die Champions League, alles aus dem Kopf, nur noch Bundesliga. Was denn?
Da trau dich!
Ja, die hauen sie weg, ist ja so ganz klar.
Sehr gut.
Ja. Die hauen sie weg und fertig ist das Guck, Ding.
Da bin ich bei dir. Nein, da bin ich bei dir.
Da brauchen wir nicht drüber zu reden.
Ja. Nee, und dann sind wir ja auch wieder in einem Punkt, du hast ja das Gefühl, ja klar, es geht nur noch um die goldene Ananas für den BVB, also Champions League Qualifikation als goldene Ananas zu bezeichnen, ist auch schon ein Luxusproblem. Kannst du mal sehen, wie versaut wir hier in Dortmund sind, was das Anspruchsdenken angeht. Aber andere Vereine würden sich freuen, wenn sie einmal in 20 Jahren Vizemeister werden können.
Ja, eben.
Ja, ja, das ist so. Das ist so an der Stelle.
So. Ja. Ja. Auch zum Spiel, ne? Ich war letzte Woche eingeladen bei Werder Bremen. Beim Heimspiel gegen Mainz.
Hast du dir das Spiel auch antun müssen oder bist du irgendwie.
Nein, ich war ja eingeladen, wie gesagt, Legendenstammtisch. Ja. Ich habe noch so ein Interview vorm Spiel auf dem Rasen gegeben von den Fans und so, war alles schön. Ja, also das Spiel war so.
War das schlimm?
Das Spiel war so scheiße, dass viele Fans oder einige Fans nach dem Spiel sagten, das Beste am ganzen Nachmittag wäre das Interview mit mir vor dem Spiel gewesen. Ne? Ja. Und das muss nicht unbedingt ein Lob gewesen sein, ja, weil das war so schlecht. Und da habe ich auch gedacht, Mann, wir regen uns so auf hier. Also ich kenne ja auch manchmal, du oder auch die Fans, ne, über Dortmund und so, aber wenn du das siehst, dann denkst du, ey, meine Fresse, ey, wir haben echt ein Luxusproblem. Ja, das war echt abgrundtief schlecht. Ich habe mir echt Sorgen gemacht.
Ja, das war nämlich genau der Punkt. Also ihr habt ja mittlerweile mitbekommen, wir müssen es ja gar nicht mehr betonen. Wir sind verstrahlt, wenn es um den BVB geht, aber wir haben auch Sympathien für den Verein von der Weser. Und das, was tut das momentan weh? Also es ist ja so hilflos. Es ist einfach nur so hilflos. Das ist die strahlen null Torgefahr aus. Also sind so gefährlich wie eine Wanderdüne und die nagt noch an Sylt.
Ist schon. Aber auch so vom Einsatz, und das war nichts, ey, das war echt nichts.
Dieser Bittencourt muss vorangehen und das ist ein Auslaufmodell bei Werder Bremen. Und er stand da noch kurz vorm Platzverweis. Ist auch egal. Und dann siehst du aber auch unter der Woche. War auch so ein bisschen schmerzhaft, ne? Da diese Champions League Spielchen und wenn du die dann zusammenzählst.
Bayern-Atalanta, 10-2.
Richtig. Insgesamt. Guck mal, alle kommen auf den gleichen Gedanken wie du. Man zählt die Tore zusammen. 10-2 insgesamt. Man zählt die Tore zusammen. Und dann wird der Nachwuchstorhüter da auch noch gefragt, ob er hier am Gegentor nicht noch hätte was machen können, ob das nicht bitter wäre da mit dem Gegentor.
Ey. Ah, hör auf, du. Naja, gut, das ist alles Luxusprobleme, mein Gott. Ne? Ja.
Also, du, ich bin auch der Meinung. Erzähl.
Ich wollte noch ein kleines Thema zur letzten Folge noch kurz anschneiden.
Ja.
Du erinnerst dich dunkel, dass ich da über die Bayern gesprochen habe, über ihre glückliche Rettung Olympiastadion 72 und so weiter. Ne? Das war da auch eine Riesenreaktion hervorgerufen, ja, unter anderem. Ne? Da schreibt Thomas Laumann, ne? Das ist mit den Eintrittsgeldern, muss aber nochmal recherchiert werden. Ja? Die sind bei Bayern niedriger als beim BVB und das Stadion in München ist auch noch um 10.000 Zuschauer kleiner. Peter Ulbrich, zum Thema Zuschauereinnahmen, die Bayern haben ja halt auch mehr Spiele. Ne? Und gut, dann war eins allerdings Manfred Graf, ich habe gleich noch mal ein paar, ganz gleich schnell ein paar Zahlen. Manfred Graf, Ohne Olympiastadion hätten die Bayern Beckenbauer und Meier nicht bezahlen können. Wie kommt man denn auf so einen Unsinn? Beckenbauer und Meier waren schon seit 62 bis 2064 bei den Bayern. Haben wir so einen Unsinn erzählt? Manfred, du hast natürlich recht. Also das wollten wir auch nicht gesagt haben. Es ging darum, eigentlich ging es nur darum zu sagen, dass die Bayern...
Du hättest sie nicht halten können. Du hättest sie nicht
ja,
halten
oder, können. Ja, oder dass sie halt... wir wollten ja auch gar nicht so ins Detail gehen. Es geht ja nur darum, dass sie ein unheimliches Glück hatten, da in echten Schwierigkeiten, ja, wo sie echt Probleme hatten, dann dieses Stadion gebaut zu haben. Ne? Das ist das eine. Aber ich habe jetzt mal, was diese anderen Sachen hier mit Eintrittsgeld angeht, das habe ich jetzt, wollte ich nicht auf mich sitzen lassen. Ne? Das habe ich jetzt nochmal recherchiert. Ja, so Zeit. Jungs, jetzt hört nochmal genau zu da draußen. Ja, ja. Ja. Also, offizielle Auswertung der UEFA. Zuschauereinnahmen 2025. Ja? Mhm. BVB pro Heimspiel 2,2 Millionen. Mhm. So. Das sind übrigens, und jetzt kommt's, das ist übrigens Platz 21 in Europa. Das sind übrigens 3,5 Millionen weniger als Bayern jedes Spiel hat, die auf Platz 5 sind. Bayern hat nämlich pro Spiel 5,7 Millionen, ja, pro Jahr. Ja. Und da werden alle Spiele bis lediglich Achtelfinale Champions League eingeräumt. Das macht in der Gesamtsumme von 77 Millionen Euro weniger. Mhm. Ja, das sind die Gesamtkosten für einen normal ambitionierten Bundesligisten im Jahr.
Ja, und zwar, woran liegt das denn? Also Punkt A. Der BVB hat die Südtribüne mit 25.000 Stehplätzen. So. Ja, das heißt, das hat ja kein anderer Verein in Europa, leistet sich diesen Effekt. So, also das, was du da hast, diese Stimmung, diese Kultur, die natürlich auch den Charme von Borussia Dortmund unglaublich mitprägt, das ist ja auch Markenkern von Borussia Dortmund. Südtribüne ist Markenkern Borussia Dortmund. So, wenn man diese Südtribüne so nicht mehr haben würde, wenn man dem Impuls gefolgt wäre, daraus Sitzplätze zu machen, hätte man sein Image, hätte man seinen Markenkern verloren. So, deswegen wollte der BVB das nicht und verdient deswegen auch deutlich weniger Geld, weil mit einer Umwandlung in Sitzplätze und dann ziehst du da auch noch ein paar Logen rein, ja, und verkaufst ein Heimspielticket in der Loge für 500 Euro statt ein Stehplatzticket für unter 20, dann kann man sich mal in etwa ausrechnen, wo denn da die Relationen sind. Ja, und die Bayern, die haben natürlich Logen.
Genau. Ja. Da gibt's auch eine Zahl. Die Bayern haben übrigens 106 Einzellogen. Ja. Der BVB in dem alten umgebauten Stadion 18.
Ja, siehst du.
Ja. So, und noch eine andere Zahl, die das bestätigt, was du sagst, ja. Das sind die Einnahmen pro Fan pro Spiel. Richtig. Ja? So, da ist übrigens PSG mit 137 Euro ganz vorne. Dann kommt Barcelona mit 118 Euro. Real und Arsenal mit 102. Bayern ist Sechster mit 76 Euro pro Fan pro Spiel. Und jetzt Sechster, jetzt in Europa. Schätz mal, auf welchem Platz der BVB steht.
Weiß ich nicht, aber ich würde sagen, da sind wir dann ja bei um die 50 Euro.
Ja, 50 stimmt, aber nicht Euro, sondern 50. Platz in Europa mit 27 Euro. Ja, das sind offizielle Zahlen. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, kann jeder nachlesen. Also so viel nur zu diesen Geschichten. Und dazu kommt noch bei dem alten Stadion bis zu 5 Millionen Kosten für Sanierung jedes Jahr. Ja. Wie diese 11 Millionen da vor 2 Jahren für diesen Kitchen Tower und so weiter. Also ich will nur sagen, also das können wir es auch abschließen. Also ich, oder wir hatten nicht ganz Unrecht mit dem, was, nee, wir hatten komplett Recht mit dem, was wir gesagt haben. Also da ist ein Riesenunterschied, ja. Selbst übrigens Stuttgart hat 52 Euro. Also doppelt so viel wie Dortmund, an 13. Stelle.
Ja, und dann wollen wir eine Stimmung wie in der Allianz Arena, um Himmels Willen, nein.
Ja, eben. Ja, aber da müssen wir halt auch mit weniger Geld auskommen. Und mit schlechteren, in Anführungsstrichen, oder weniger teuren Spieler, sagen wir es mal so. Ne?
Und wir können
das ist ein Kreis, der sich dreht.
Ja. Und wir können uns ehrlich erfreuen. Macht doch gar keinen Spaß, Bayern. Also sind wir doch bei den toten Hosen. Also macht doch gar keinen Spaß, Bayern-Fan zu sein. Kann doch jeder auf der Welt.
Ja, das kann jeder. Ja. Ja. Immer Siege. 10-2 Tore in der Champions League. Das ist so langweilig. Weißt du, gehst hin und du weißt, du gewinnst das Spiel.
So, deswegen freuen wir uns, ja. Ach komm, jetzt machen wir noch einen kurzen Break. Nein, aber ich fand die Geschichte am vergangenen Wochenende ganz schön. Der BVB entwickelt sich ja auch, und da bin ich mal gespannt, ob ich mit dir darüber sprechen kann, mein Lieber. Der BVB entwickelt sich ja auch im Frauenfußball hoffentlich zu einer echten Alternative in Deutschland.
Aha. Ja. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, So, da holt man jetzt Alexandra Popp.
Ach so, ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, und die ja riskiert in der nächsten Saison sogar dritte Liga spielen zu müssen, weil unter Umständen der BVB durch ein, zwei dumme Aussetzer den direkten Aufstieg in die Liga 2 verpasst. Also das könnte durchaus so sein ja am Ende der Saison. So, dann holt man den Manager aus Wolfsburg, der mit den Champions League und alles gewonnen hat. Man merkt also, der BVB hat, was das Thema angeht, mal richtig was vor. Und ja, man sieht da sicherlich auch ein Geschäftsmodell drin. Also davon kannst du mal ausgehen, ne? Aber auf der anderen Seite...
aber das, das Geschäft habe ich noch nicht verstanden beim Frauenfußball, ehrlich gesagt.
Das Geschäftsmodell beim Frauenfußball ist, dass man da auf die Zukunft setzt. Also dass man davon ausgeht, dass das in den nächsten Jahren Rückenwind bekommt. Also man kann ja auch mal in Anführungszeichen auf eine Aktie wetten. Ne?
Du siehst ja, ich meine, dass sich der Frauenfußball unglaublich entwickelt hat, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Ja. Ja, also ist überhaupt kein Thema. Aber von den Umfängen her, egal was passiert, meinst du, dass da, wenn wir mal 70.000 da jede Woche im Stadion sind?
Weiß ich nicht. Sind wir wahrscheinlich auch wieder mit den Ticketpreisen. Darüber müssen wir dann auch wieder sprechen.
Ja, ja, ich meine, ich wünsche es ihm, um Gottes Willen. Also wäre ja schön, wenn der Frauenfußball da, was das angeht, auch weiter expandiert. Aber du erinnerst dich, die hatten letzten Jahr, aber ich muss sagen, sie fordern immer unheimlich viel jetzt schon, ja, auch an Geld und so, also die Spieler und Spielerinnen und so, ne? Aber es waren keine großen Einnahmen da, ne? Das wurde ja alles im Grunde gesponsert, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite natürlich gibt es ja mal diese Forderung nach Equal Pay. Aber auf der anderen Seite sind die aber auch sehr realistisch. Ja, also ich finde Profifußballerinnen sehr angenehm in ihrer Darstellung, weil sie halt noch so komplett unverfälscht sind, weil sie sehr natürlich rüberkommen. Das gilt im Übrigen ja auch für andere Sportarten. Wenn man sich mal mit Handballern oder Handballerinnen unterhält, ja, die kommen häufig doch anders rüber als die komplett umsorgten. Ja.
Also wesentlich, um Welten angenehmer kommen die rüber. So, das muss man sagen, da bin ich ganz bei dir.
Deswegen finde ich das gut. Also ich wünsche mir diese Entwicklung. Gut, der BVB hat dann irgendwann mal gesagt, so, jetzt machen wir's, und dann haben die Schatulle ausgepackt. Deswegen kannst du auch durchmarschieren in dem Bereich bis in die Bundesliga. Das ist da wesentlich günstiger als bei den Männern, gar keine Frage. Ja, also das ist schneller zu erreichen als bei den Männern. Aber ich finde das aus gesellschaftlicher Sicht und Verantwortung finde ich das echt prima, wenn Borussia Dortmund da auch dann mal mitreden könnte.
Ja, zumal die anderen großen Vereine da ja auch
genau
reingesteckt haben. Und das stimmt schon. Das gehört eigentlich auch, ich sag mal, gehört einfach dazu heutzutage, muss man mal ganz klar sagen.
Genau, das gehört dazu. So, jetzt haben wir euch noch einen Knochen hingeworfen.
Ja, ja, das stimmt.
Wir sind gespannt. Diskutiert doch gerne mit. Wie geht's für den BVB weiter? Was sagt ihr zu unserer Aufstellungsdiskussion? Sind jetzt die Richtigen dabei? Ist so ein junger Italiener in der Innenverteidigung, ist das möglicherweise einer für die Zukunft? Ja, also ist das einer, der, na ja gut, nee, komm, nicht darüber diskutieren, dass wir dann doch noch den Schlotterbeck abgeben könnten.
Das
wäre mir ein bisschen zu vage, aber eine Niklas Süle im Preis-Leistungs-Verhältnis ersetzt er den sowieso sicherlich sehr gut, aber möglicherweise auch, was die Leistungen angeht, hat Kovac jetzt zu Recht diese Elf gefunden und müssen wir einfach mal insgesamt zufriedenere, nicht kleinere, zufriedenere schwarz-gelbe Brötchen backen.
Ja. Positiv denken. Think positiv. Genieß das Wetter, genieß die Siege. Champions League nächstes Jahr, das wäre doch schon eigentlich. Man muss auch mal mit nicht immer mit dem Allerbesten zufrieden sein.
Ansonsten hätten wir jetzt irgendwie in der Champions League da zweimal nochmal gegen diese Bayern spielen müssen. Da wäre kein Mensch, ey.
Ja, nee. Dann wären wir nur Zweiter.
Nein, das will ja keiner. Ne? In dem Sinne, macht's besser. Und diskutiert fleißig und kräftig mit, und dann hören wir uns doch nächste Woche wieder, Michael, oder?
Nächste Woche hören wir uns nicht wieder.
Ach, stimmt.
Na, spielt nämlich unsere Nationalmannschaft, über die wir lieber nicht sprechen wollen im Moment.
Ah, ja. Nee, das macht ja keinen Sinn. Dann haben wir irgendwie dann die
Bayern-Diskussion. Das machen wir vielleicht die Woche drauf, wenn wir das Spiel angeguckt
haben. Warum ist Maxi Bayer eigentlich nicht zur Nationalmannschaft eingeladen worden? Ja, aber das muss Herr Nagelsmann verantworten. Aber
auch wir gucken uns das mal an und dann können wir ja nochmal zwei Sätze drüber verlieren in zwei Wochen. Ja, so machen wir das. Bis dahin auch, dann wünsche ich dir und euch natürlich auch eine schöne Zeit. Das Wetter ist ja nochmal gut erstmal jetzt. Hoffen wir, dass es bleibt. Und dann hören wir uns in alter Frische in zwei Wochen wieder.
So soll es sein. Macht's besser. Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.